Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich heiße Jörn, ich bin 47 Jahre alt, ich bin Psychotherapeut für Kinder und Jugendliche, arbeite in eigener Praxis und ich bin heute für den Teil der Wissenschaft und der Psychotherapie zuständig. Und hier bei mir sitzt heute Jakob. Hallo Jakob.
Hallo Jörn. Ich bin Jakob, 19 Jahre alt und mache gerade ein FSJ und ich bin heute für den Teil der eigenen Erfahrung zuständig.
Mhm. Und unser Thema heute ist das Thema Angst. Also ein Thema, was wir sicher alle kennen, denn das ist menschlich und sollten wir keine Angst haben, wäre das vermutlich komisch oder vielleicht sogar auch bedenklich. Zuerst möchte ich gerne kurz drüber reden, was ist überhaupt Angst? Kann man Angst vielleicht auch noch unterteilen? Denn Angst ist erstmal so ein Begriff, der vielleicht sehr diffus ist. Ist Angst nur ungesund oder ist Angst auch möglicherweise gesund? Wie häufig sind eigentlich Angsterkrankungen im Kindes- oder Jugendalter, aber auch im Erwachsenenalter? Und dann wollen wir über deine persönlichen Erfahrungen sprechen. Es gibt ja unheimlich viele Sprichwörter oder Redewendungen zu dem Thema Angst. Fällt dir da was ein?
Ja, es gibt ja zum Beispiel Schiss haben oder sich in die Hose machen.
Genau, also irgendwie Blut und Wasser schwitzen oder auch Angsthase, was jetzt eher kleinere Kinder sagen. Oder man sagt ja auch, man hat Lampenfieber oder auch man bekommt kalte Füße. Und in diesen Sprachbildern findet man grundsätzlich, finde ich, immer so drei Aspekte, nämlich irgendwie die Furcht, die Angst und auch die Panik. Und wenn wir das so ein bisschen differenzieren, dann kann man, glaube ich, sagen, dass bei der Furcht geht es darum, dass man vor einer bestimmten Sache Angst hat und man reagiert darauf dann mit Flucht oder Vermeidung und wenn es gar nicht anders geht, dann geht man quasi in den Kampf. Und da sprechen wir bei dem Thema Furcht, sprechen wir eigentlich von dem Thema Phobien. Also da ist die Angst ist auf eine bestimmte Sache gerichtet. Dann sprechen wir von der Angst und die ist oft so, wie wir gerade auch bei den Sprichwörtern gemerkt haben, oft sehr körpernah. Also kalte Füße bekommen oder Lampenfieber zu haben, also Fieber, dass einem heiß wird oder man schwitzt. Also das sind diese sehr körpernahen Zustände oder dass einem auch eng um die Brust wird oder man hat Herzklopfen. Und dieses Gefühl tritt oft auf, eher also auch einerseits bewusst oder unbewusst und man erlebt was als gefährlich. Aber es ist so, dass es diffus ist. Man kann gar nicht genau sagen, worauf sich diese Angst richtet. Und der letzte Punkt, die Panik, das ist so die intensivste Form der Angst. Die kommt so ganz urplötzlich aus dem Nichts geschossen und man möchte einfach um jeden Preis die Situation verlassen. Grundsätzlich können wir sagen, dass Angst auch einen schützenden Faktor hat oder auch einen motivierenden, denn der kann uns dazu bewegen, dass wir Neues ausprobieren, dass wir Probleme lösen oder uns auch anstrengen. Und grundsätzlich kann Angst in einem guten Maß auch uns achtsamer machen oder auch uns helfen, uns zu fokussieren. Aber wenn Angst überhand nimmt, dann fängt sie eben an, uns zu lähmen, uns einzuschränken. Also auf der gesunden Ebene ist sie motivierend und leistungssteigernd. Also ich kenne das auch von mir, dass ich manchmal so ein leichtes Kribbeln habe oder auch so eine Lust an der Spannung, an der Angst. Das kenne ich zum Beispiel vom Klettern oder von der Slackline oder ja, ich fahre auch gern Wasserski, da habe ich das auch. Und genauso gut kenne ich aber auch den anderen Part der Angst, die mich lähmt und die mich dann eben zum Vermeiden bringt. Interessant ist, dass die Angsterkrankung ist die häufigste Erkrankung im seelischen Bereich. In Deutschland wie auch in Europa. 15,4%, also knapp 16% aller Menschen in Deutschland leiden unter einer Angststörung. Und wenn man die runterbricht, dann findet man als häufigstes die spezifischen Phobien. Da komme ich gleich nochmal drauf, was das ist. Und als zweithäufigstes die Panikstörung. Die Zwangsstörung gehört auch so ein bisschen da rein in die Angststörung. Die sind ungefähr bei 3,6%. Circa 10% der Kinder und Jugendlichen leiden unter Angsterkrankungen und dann steigt es an, eben bis auf ungefähr 16% im Erwachsenenalter. Wie bei allen seelischen Erkrankungen sagt man heute, dass sie eben multifaktoriell bedingt sind. Und man sagt bei der Angsterkrankung, dass sie bestimmt so zu 1-2 Dritteln genetischer Natur sind, also es biologische Faktoren sind. Wenn man das jetzt so vergleicht mit einer Regentonne, dann ist ungefähr so 1-2 Drittel die Regentonne voll, eher so mit Biologie oder Genetik. Und dann kommt eben noch der Rest obendrauf, also soziale Dinge, Erziehung, aber auch gesellschaftliche Sachen. Und da sieht man, dass quasi das dann wichtig ist, was erleben wir, wie wird mit uns umgegangen, wie gehen wir mit anderen um und was erleben wir auch vielleicht an blöden Sachen und wie können wir auch auf uns aufpassen. Also weil Stress ist quasi immer der Hauptfaktor, der auch als Auslöser gilt, dass da eine Angsterkrankung entsteht. Und das ist ja so ein Punkt, den wir eigentlich ganz gut beeinflussen können. Grundsätzlich entstehen die meisten Angsterkrankungen im Kindes- und Jugendalter und werden dann, wie gesagt, immer mehr. Und so ab dem Alter ungefähr von 45 kommen in der Regel keine Angsterkrankungen mehr dazu. Also ich habe jetzt Glück mit meinen 47. Die einzige Angsterkrankung, die auch später oft noch dazu kommt, ist die sogenannte Sorgenkrankheit, also die generalisierte Angststörung, wo man sich über alles und jede Sache permanent Gedanken macht. Und wenn wir es jetzt wissenschaftlich nochmal betrachten, was die Kategorien der Angststörungen anschauen, dann finden wir eigentlich im Überblick 2 Gruppen. Die eine Gruppe ist die Angststörung mit konkreten Auslösern und da sprechen wir von den Phobien. Und die andere Gruppe ist die Angststörung ohne konkrete Auslöser. Bei den konkreten Auslösern, bei den Phobien, gibt es zum Beispiel also die Platzangst, die sogenannte Agoraphobie. Da hat der Mensch Angst, auf öffentlichen Plätzen zu sein oder auch in Menschenansammlungen oder in großen Hallen. Und da geht es grundsätzlich nicht darum, dass die Person Angst hat, in großen Menschenmengen per se zu sein, sondern es geht darum, dass wenn es ihr schlecht geht, hat sie Angst, dass keine Hilfe kommt. Deswegen sind Menschen mit Platzangst sehr häufig dann eher am Rand von diesen Gruppen zu finden oder schauen, wo ist ein Notausgang, weil sie sich da mehr Sicherheit erhoffen. Andere phobische Störungen sind so Klassiker wie so Spinnenangst oder Flugangst oder auch Spritzenangst. Oder es gibt auch Kinder, die haben Angst, zum Arzt zu gehen. Also das sind immer sehr konkrete Auslöser, wovor die Person Angst hat. Und eine andere Phobie ist noch die soziale Phobie und da wollen wir dann gleich gemeinsam drüber reden. Also die Angst vor Situationen, wo man selbst dann im Mittelpunkt steht oder wo man vielleicht eine Rede halten muss, wo man das Gefühl hat, man wird gesehen und bewertet. Und der andere Teil der Angststörung ist der ohne konkrete Auslöser. Da fällt die Panikstörung rein, also die hatten wir vorhin auch gehört, die anfallsartig auftritt, auch sehr heftige Körperreaktionen hat wie Herzrasen, Schwindel, Schweißausbrüche. Die andere Erkrankung ist die generalisierte Angststörung. Also man macht sich ständig unbegründete Ängste über alles. Also dass es einem selbst oder nahestehenden Personen zum Beispiel ein Unglück passiert. Ja, Jakob, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, dass du unter sozialen Ängsten leidest. Wann ist dir das aufgefallen oder wann hast du gemerkt, dass du mit dem Thema was zu tun hast und du einen Leidensdruck entwickelt hast?
Also aufgefallen ist es mir erst vor ein paar Jahren, hauptsächlich während der Corona-Pandemie, wobei es davor schon auch einen Leidensdruck gab, nur mir war nicht bewusst, dass es nicht normal ist, dass man Angst davor hat, zum Beispiel bei der Eisdiele ein Eis zu bestellen oder so.
Ja, also da hast du das für dich, also man sagt dazu, das ist Ich-Synton, also wenn Menschen ihre Ängste oder ihr Grübeln und ihre Sorgen so stimmig für sich erleben und sich gar nicht anders kennen, dass sie quasi denken, das ist das Normale. Also so würdest du das beschreiben, dass du dachtest, so ist das normale Leben, man hat halt Angst davor.
Ja, genau.
Und kannst du dich erinnern, so Kindergartenzeit oder Einschulung, warst du da auch ein eher, also schüchternes Kind? Man hattest Sorgen dann auch vor Trennung und so?
Absolut, also ich hatte auch vor allem in der Grundschule, erste Klasse, starke Probleme damit in die Schule zu gehen. Meine Mutter musste mich auch teilweise bis zur Tür vom Gebäude bringen. Am Anfang von der Grundschulzeit hatte ich auch gar keine Freunde und habe in den Pausen, die Pausen habe ich immer alleine verbracht und mir das Geschehen im Pausenhof einfach nur angeschaut.
Würdest du sagen, da hattest du schon einen Leidensdruck? Also da ging es dir nicht gut? Du hast dich ja dann nicht irgendwie als Teil der Gruppe erlebt oder so. Du warst ja eher so zuschauend, ne?
Genau, also ich glaube, das war kein so bewusster Leidensdruck, sondern eher, dass es unterbewusst mir einfach nicht gut getan hat.
Freunde vermisst oder so? Würdest du sagen, hast du nicht?
Daran kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr erinnern.
Hm. Und ist das jemandem aufgefallen, dass du scheinbar Ängste hast? Oder war das so, naja, der Jakob ist halt so, haben deine Eltern gesagt oder die Lehrerin oder?
Also meine Eltern haben sich, glaube ich, bemüht, dass ich Anschluss finde. Die Lehrkräfte haben das aber, glaube ich, gar nicht gemerkt. Also in meinen Zeugnissen steht auch drin, dass ich mich gut in die Gruppe eingefunden habe
und
viele Freunde gefunden habe.
Aha. Aber du weißt, dass das eigentlich nicht stimmt.
Ja, also, genau.
Ah ja, okay. Du sagtest, deine Eltern haben sich bemüht. Wie haben die sich bemüht? Haben die versucht, dich irgendwie zu animieren, dass du in Vereine gehst oder dass du Kinder einlädst nach Hause oder dass du dich verabredest? Haben die das organisiert für dich oder wie war das?
Ja, ich glaube schon. Also die haben versucht, mich dazu zu kriegen, dass ich halt mich mit Leuten aus meiner Klasse verabrede und da Anschluss finde ein bisschen. Mhm. Es hat dann auch nach einer Weile geklappt.
In der Grundschule dann?
Ja, genau. Aber das ist dann später ist das gleiche Problem irgendwie wieder aufgekommen, dann in der weiterführenden Schule.
Okay, also dann hattest du quasi Freunde in der Grundschule irgendwann mal und da hattest du dann auch nicht mehr da war kein Leidensdruck dann vorhanden nach deiner Erinnerung?
Zumindest nicht mit dem Freunde-Aspekt. Mhm. Aber so wie schon erwähnt, so bei zum Beispiel Eis bestellen oder sowas und so ähnlichen Sachen hatte ich immer noch ziemlich Angst.
Mhm. Und wie war das mündlich mitmachen in der Schule?
Das ist mir auch immer sehr schwer gefallen, über die gesamte Schulzeit eigentlich. Mhm. Ich habe meistens relativ gute Arbeiten und Klausuren geschrieben und mich halt mündlich kaum bis gar nicht beteiligt, auch wenn ich wusste, dass ich eine richtige Antwort habe.
Ja.
Habe ich mich nicht gemeldet und einfach war halt einfach still und habe die Bestätigung genossen, wenn die Antwort richtig war.
Okay. Ein ganz kurzer Exkurs. Wie ist das bei deinen Eltern oder Großeltern? Gibt es da, sind die eher schüchtern oder sind die eher so eine Rampensau? Oder fällst du da aus der Reihe bei euch in der Familie oder seid ihr alle eher stiller? Oder?
Also ich würde sagen, ich falle da schon ein bisschen aus der Reihe. Mhm. Also vor allem mein Vater fällt es, glaube ich, relativ leicht, irgendwie mit Leuten zu reden oder auch vor Leuten zu reden. Mhm.
Okay. Also dann hast du zumindest dir das jetzt nicht abgeschaut, bei deinen Eltern irgendwie sich zurückzuziehen oder.
Nee.
Dann hast du gerade den Schulwechsel, also zur weiterführenden Schule, angesprochen und hast gesagt, da wurde es wieder zum Problem. Bist du nicht mit deinen Freunden quasi gewechselt und hattest die dann bei dir?
Doch schon, aber nach einer Weile hat man sich so ein bisschen auseinandergelebt, weil die Interessen auseinandergegangen sind.
Mhm.
Und dann war ich irgendwann halt raus aus dem Freundeskreis.
Bist so Stück für Stück so rausgefallen?
Ja, genau.
Wegen unterschiedlichen Interessen?
Ja, dann hatte ich halt wieder für eine Weile keine Freunde und war ein bisschen Außenseiter.
Wurdest du da auch so ein bisschen gemobbt oder hat man dich so in deinem eigentlich in Ruhe gelassen?
Nee,
man
hat mich eigentlich in Ruhe gelassen. Also ich bin irgendwie einfach unter dem Radar geflogen. So.
Okay. Und wie hat sich das für dich angefühlt?
Da war der Leidensdruck auf jeden Fall da. Ich ziemlich viel alleine war und nach der Schule halt einfach nach Hause gegangen bin und nichts mit Leuten gemacht habe.
Mhm.
Ja, ich hatte dann aber das Glück, dass ich so ein paar Leute mit sehr ähnlichen Interessen gefunden habe, mit denen es dann auch relativ gut geklappt hat für eine Weile.
Und wenn du jetzt von deinen sozialen Ängsten sprichst, ist das dann ein großer Topf mit Ängsten drin, mit anderen in Kontakt zu kommen und oder dieses Thema, ich muss in der Klasse vielleicht einen Vortrag halten oder jemand ansprechen oder so. War das eher differenziert oder war das so ein globales Ding?
Ich würde sagen, es war eher ein globales Ding. Also ich hatte große Probleme damit, mit einzelnen Leuten in Kontakt zu treten, aber auch super krasse Angst davor, Referate zu halten.
Ja, okay. Und wann war der Punkt erreicht, dass du gesagt hast, jetzt, das geht so nicht?
Das war dann irgendwie nach der Pandemie, weil durch die Pandemie ist das alles nochmal ziemlich hochgeschossen, weil ich hatte dann auch einen Grund, mich halt von Leuten fernzuhalten.
Ja. Also eigentlich hat die Pandemie dir geholfen. Erstmal also, im Sinne von, du kannst vermeiden.
Ja, genau.
Ja. Und dann man vielleicht auch den Schmerz oder das Problem gar nicht so spürt, ne? Weil es einfach nicht auftritt, weil man sich nicht treffen darf oder nicht in die Schule muss oder so.
Ja, genau.
Wie war das Zeigen online so für dich? War das ein Problem? Also es war ja oft so, dass man dann quasi Online-Unterricht hatte und dann muss man ja auch irgendwie da was sagen.
Ja, also das war eigentlich noch schlimmer als normaler Unterricht für mich.
Uh-huh.
Also zeigen mussten wir uns zum Glück nicht. Wir mussten nicht die Kamera anmachen, aber das Sprechen in einer Konferenz Das ist mir extrem schwer gefallen.
Ja, okay.
Und meistens habe ich dann einfach nicht dem auch aus dem Weg gegangen und habe halt gesagt, dass mein Mikro nicht funktioniert, um dann nicht vor der Klasse sprechen zu müssen.
Okay, also das hast du vermieden.
Ja.
Das ist ja, kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, ein Hauptfaktor, warum Angst größer wird, dass wir anfangen zu vermeiden und dadurch quasi wir die Angst ja füttern oder gießen und sie dann irgendwie größer wird. Ja. Also dann hört die Pandemie auf und du musst wieder raus ins Leben. Und da sagtest du gerade, dann wurde das alles nochmal stärker, weil du so mehr mit konfrontiert wurdest.
Ja, und dann habe ich gemerkt, okay, ich gehe auf den Pausenhof und fange komplett an zu zittern. Und habe das Gefühl, ich kann gar nicht mehr richtig laufen.
Vor Anspannung, vor Angst quasi.
Ja, einfach weil da dann wieder so viele Menschen waren und ich das Gefühl hatte, so alle achten auf mich. Und dann war es halt irgendwie noch in der Kombination mit einer Depression, die sich wahrscheinlich auch daraus einfach entwickelt hat. War es dann einfach irgendwie der Zeitpunkt, dass ich gesagt habe, okay, es geht nicht so weiter.
Ich muss was machen.
Ja.
Das ist sehr häufig so, dass Angsterkrankungen gar nicht alleine da sind, sondern man sagt, es gibt noch komorbide Störungen und da ist auch die Depression sehr, sehr häufig dabei. Und man kann sich, glaube ich, auch ganz gut vorstellen, dass wenn man eine ganze Weile in einer Angstsituation lebt, also zum Beispiel eben, wie du jetzt auch beschrieben hast, man zieht sich zurück und man vermeidet soziale Kontakte und man lebt eigentlich nicht das Leben, was man vielleicht so leben möchte in der Fantasie, dann kann das zu Depressionen führen, also zu einer Niedergeschlagenheit, zu einer Traurigkeit, zu einer Gefühlslosigkeit und auch natürlich so eine Selbstabwertung, dass man sich blöd findet, dass man es nicht hinkriegt.
Ja.
Also sehr häufig ist erst die Angst da und dann wächst daraus dann die Depression noch dazu. Wie alt warst du, als du dir dann Hilfe gesucht hast?
Das war gerade der Umschwung von 17 auf 18. Also es war tatsächlich auch erst letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere.
Was führte dazu, dass du gesagt hast, jetzt mache ich das? Oder was hat dir dabei geholfen?
Das war eine Freundin, die mich dann zur Jugendhilfe der Schule gezerrt hat.
Okay.
Wo ich auch eigentlich gesagt habe, ja, ich mache das nächste Woche, ich habe jetzt heute keine Lust. Dann hat sie gemeint, nee, du gehst jetzt da jetzt hin und ich bringe dich da jetzt hin.
Hat dich begleitet.
Ja.
Aha. Und die Jugendhilfe war so der erste Anlaufpunkt.
Genau.
Und die haben dir dann geholfen bei der Suche?
Ja, also erstmal hatte ich dann regelmäßig Gespräche mit denen und habe dann so einen Zettel bekommen, wo ich mich, also an wen ich mich wenden kann.
Ja.
Und bin dann an einen Therapieplatz gekommen.
Ah, okay. Deine Eltern haben quasi da in dieser Zeit quasi nichts mehr gemacht oder haben die dich auch immer wieder angesprochen und gesagt, hier, Jakob, du musst was tun, wir machen uns Sorgen? Oder war das eher so, dass du dich eben zurückgezogen hast und hast die nicht mehr so an dich rangelassen?
Ja, genau, das war so. Ich habe mich ziemlich zurückgezogen, aber glaube ich auch gleichzeitig relativ gut überdenken können, dass es mir nicht gut geht. Und deswegen haben meine Eltern gedacht, mir geht's wieder besser.
Ah.
Und währenddessen ging es mir aber viel schlechter.
Noch. Okay, also du hast in einer gewissen Weise was vorgespielt.
Ja.
Ah, okay. Und jetzt machst du Therapie.
Ja.
Was für eine Therapierichtung machst du?
Ich mache Verhaltenstherapie.
Ja. Das auch als Exkurs. Die Verhaltenstherapie ist die Therapieform, die bei Ängsten als erstes empfohlen wird, die auch wirklich sehr wirksam ist und viele Studien zeigen, dass die sehr, sehr gut hilft. Gerade besonders bei den Phobien, also sowas wie Spritzenphobie oder Spinnenphobie, da reichen auch nur wirklich wenige Therapiesitzungen und in der Regel ist das Problem gelöst. Komplizierter wird es ein bisschen bei sozialen Ängsten oder auch generalisierte Angststörungen. Grundmuster ist eigentlich immer dasselbe, dass man sich mit den Ängsten oder mit der Situation konfrontiert und dann erlebt, dass die Angst einen nicht auffrisst und man auch nicht stirbt und dass man spürt, wie die Angst wieder weniger wird und man es eben geschafft hat und so quasi dieses Erregungsniveau dann mit der Zeit immer geringer wird. Aber diese sozialen Ängste quasi zu generieren, ist halt einfach ein bisschen komplizierter, als jetzt eine Spinne auf die Hand zu nehmen oder Aufzug zu fahren oder sogar mit der Therapeutin oder dem Therapeut zu fliegen, was auch gemacht wird.
Mhm.
Wie geht's dir heute jetzt im Laufe der Therapie?
Es geht mir viel besser als noch zum Beispiel vor einem Jahr. Die Ängste sind viel besser geworden. Ich komme deutlich besser mit sozialen Situationen zurecht und Auch die Depression ist besser geworden.
So ganz vereinfacht gesagt, weil du dich mehr magst, weil du merkst, ich bin selbstwirksam, ich bekomme was hin, ich gehe durch die Angst und über die Angst und hast dann quasi damit auch wieder mehr Lebensfreude und sie dadurch dann weniger geworden?
Ja, auf jeden Fall auch. Ja, es ist natürlich toll, wenn man merkt, okay, ich kann wieder mehr Sachen machen. Die Motivation, Dinge zu machen, die ich schon immer machen wollte, ist wieder ein bisschen mehr da.
Das Vermeiden wird weniger.
Ja, genau. Ja.
Kannst du einen kurzen Einblick geben oder ein Beispiel geben, wie konkret ihr an irgendeiner Angst gearbeitet habt?
Also wir haben eigentlich im letzten Jahr hauptsächlich an akuten Sachen wegen der Depression gearbeitet. Gleichzeitig haben wir halt besprochen, was für kleine Konfrontationen im Alltag ich halt machen kann. Und dann habe ich das halt irgendwie nebenbei, hat sich beides gebessert und dadurch, dass die Depressionen besser geworden sind, ist auch automatisch irgendwie es einfacher geworden, die Ängste so ein bisschen zu bewältigen.
Ja.
Weil wenn halt weder die Motivation da ist, etwas zu machen, noch man auch noch so eine Angst davor hat.
Ja, ja.
Dann ist es natürlich schwieriger, als wenn nur die Angst da ist.
Hattest du auch so Themen oder Probleme so mit U-Bahn fahren, Bus fahren?
Ja, voll. Es war vor allem, wenn ich mein Handy und meine Kopfhörer dabei habe, dann geht's, weil ich habe was zum Draufschauen und irgendwie eine Ablenkung auch.
Ja.
Wenn zum Beispiel mein Handy nicht da war oder leer, dann habe ich irgendwie richtig Angst bekommen, auch irgendjemanden falsch anzuschauen oder so.
Ah, ja, ja.
Ich dann nicht einfach nur auf mein Handy starren konnte die ganze Zeit.
Und hast du so Sachen auch vermieden? Also bist du auch dann teilweise nicht Bus gefahren oder nicht U-Bahn oder irgendwo auch nicht hingegangen? Also in der Phase, als es dir sehr schlecht ging?
Ja, da habe ich sowieso ziemlich wenig gemacht.
Nichts gemacht, ja. Und
dann habe ich eigentlich das meiste vermieden.
An der Stelle möchte ich gerne nochmal den Teufelskreis der Angst reinbringen. Den hat man jetzt bei dir, finde ich, auch immer wieder so ein bisschen gehört. Ich möchte es aber mal ganz kurz konkret machen. Grundsätzlich erlebt der Mensch quasi erstmal so eine Wahrnehmung von einer Belastungssituation, die er irgendwie als Bedrohung empfindet oder bewertet. Das kann auch ein Körpergefühl sein, wie, oh, ich habe einen höheren Herzschlag oder sowas. Und das wird dann eben im nächsten Schritt bewertet und oft eben als Bedrohung bewertet. Oh, ich habe jetzt einen erhöhten Herzschlag, das ist aber unnormal, das könnte quasi zu einem Herzinfarkt führen oder so. Und im nächsten Schritt kommt dann einfach die Angst, also ein großes Angstgefühl, ein großer Angstgedanke, die auch zu so einem Gefühl der Ohnmacht führen und Kontrollverlust. Und wenn dann die Person quasi damit reagiert, mit Vermeidung, zum Beispiel jetzt eben nicht in den Bus zu gehen oder in die U-Bahn, ein ganz kurzes Gefühl von einer Entspannung dadurch bekommt, dann gibt es so eine Verzerrung der Aufmerksamkeit, dass man also unrealistische Ideen und Wahrnehmungen hat und eben diese äußeren Gefahren oder diese innere Gefahr, dieses erhöhten Herzschlags zum Beispiel, man das total falsch einschätzt. Und dann geht's quasi in die neue Runde, weil dann nimmt man es wieder wahr, aber jetzt eben verzerrt und gibt quasi dem Herzschlag oder dieser sozialen Situation, wie ich muss jetzt Bus fahren, nochmal eine höhere, komischere Bedeutung und der Kreis dreht sich wieder los. Und dieser Teufelskreis, den kann man quasi nur durchbrechen, indem man sich konfrontiert. Und indem wir quasi vermeiden, wird dieser Teufelskreis immer größer. Ich glaube, du hast das gerade so ein bisschen beschrieben, dass du dich dann den Sachen wieder gestellt hast und hast dann erlebt, du kommst durch und die Angst nimmt in dir auch wieder ab. Das ist quasi der Schlüssel jeglicher Psychotherapie bei den Ängsten. Neben der Verhaltenstherapie, die tatsächlich erstmal so als erste Adresse gilt bei Ängsten, kann man natürlich auch eine tiefenpsychologische oder psychodynamische Psychotherapie machen oder auch eine Psychoanalyse oder auch eine systemische Therapie. Alle vier in Deutschland anerkannten Psychotherapieverfahren helfen natürlich bei Ängsten, sonst wären sie auch nicht zugelassen, aber man findet halt gerade bei der Verhaltenstherapie eine hohe Wirksamkeit, auch durch Studien untermauert. Würdest du eigentlich sagen, Jakob, du bist zu spät in Therapie gekommen? Würdest du aus heutiger Sicht sagen, es wäre besser gewesen, schon in der Grundschule, bei diesen ersten aufkommenden Problemen, dass du da was gemacht hättest?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja irgendwie immer das Ding, wäre ich früher in Therapie gegangen, hätte es wahrscheinlich gar nicht erst das Ausmaß angenommen, was es dann letztendlich getan hat. Und ja, wäre, dann müsste ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr in Therapie gehen oder so.
Mhm. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt, wenn man überlegt, ab wann ist eigentlich der Zeitpunkt, dass man sich Hilfe holen sollte. Das ist sehr schwierig, genau auf den Punkt zu bringen. Ich denke, der Punkt ist erreicht, wenn man sieht, dass das Kind oder der Jugendliche leidet. Und da gibt es eben, wie wir vorhin gesagt haben, nochmal das Problem, dass gerade Jugendliche, Kinder aber auch, diese Sorgen und Ängste oft als Ich-Synton erleben, also zu sich gehörig erleben und sich gar nicht vorstellen können, dass es sie selbst auch ohne diese Sorgen gibt. Ich denke eigentlich, dass Eltern das auch ein bisschen feststellen können und das merken können. Und wenn dann ein Leidensdruck da ist, bei dem Kind oder auch bei den Eltern, bei dem Jugendlichen, dann ist es eigentlich immer an der Zeit, dass man sich Hilfe holt. Wie du auch gesagt hast, desto früher, desto besser ist es, desto kürzer ist in der Regel auch die Therapie und man kann ja auch nach 2-3 Jahren dann nochmal vielleicht eine Kurzzeittherapie dranhängen, wenn nochmal ein Problem auftaucht. Aber man verhindert auf jeden Fall, dass die Sache chronisch wird. Und wenn sie chronisch wird, ist es immer wesentlich schlechter, sie zu behandeln. Und eben, wenn eine Angsterkrankung schon lange da ist und chronisch wird, dann steigt auch viel mehr die Gefahr, dass eben noch andere Erkrankungen, wie jetzt die Depression, dazukommt. Oft werde ich gefragt, was kann man eigentlich machen, wenn man so eine Idee hat? Ich leide unter Ängsten, die werden stärker. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich damit zur Therapie gehen soll oder nicht. Also zum Beispiel, ich habe Angst, einkaufen zu gehen, in den Laden zu gehen. Dann würde ich raten, auf jeden Fall sich der Sache zu stellen, denn jede Art von Vermeidung führt ja dazu, dass die Angst größer wird. Also das muss man sich quasi ganz klar machen. Vermeidung ist immer schlecht, denn dadurch wächst die Angst. Und man kann zum Beispiel auch das aufschreiben, also dass man so ein Angsttagebuch führt, in dem man aufschreibt, was ängstigt mich, wovor habe ich Angst und dann auch aufschreibt, wie war das, als ich in diese Situation gegangen bin? Wo habe ich das gespürt im Körper? Wie erging es mir danach? Wie lang war es schlimm? Und eine ganz, ganz wichtige Botschaft, die klingt vielleicht auch ein bisschen zum Lachen, aber sie ist ganz ernst. Also man kann durch eine Panikattacke nicht sterben. Also Menschen denken tatsächlich oft, wenn der Herzschlag so hoch geht und sie so wahnsinnig körpernahe Ängste haben, dass der ganze Körper, wie du auch vorhin sagtest, vielleicht zittert oder so, dann ist es wirklich eine wichtige Botschaft. Wir können durch diese Panikattacke nicht sterben, sondern sie wird wieder kleiner werden. Sie ist nur eine kurze Zeit auf der Höhe.
Ich würde noch vielleicht gerne was zu der Einkaufsthematik sagen. Also man kann sich da ja auch langsam rantasten. Ich nehme jetzt einfach mal das Beispiel. Also vom Einkaufen muss man ja nicht direkt in den größten Supermarkt gehen, den man kennt, sondern kann sich ja auch langsam rantasten und sich einen Supermarkt raussuchen, bei dem es vielleicht nicht ganz so schlimm ist, einzukaufen.
Ja.
Und das sich dann so ein bisschen hocharbeiten.
Das wäre, glaube ich, auch grundsätzlich das Vorgehen auch in der Therapie. Also wenn man jetzt eine Spinnenphobie hat, dann ist die Spinne in einem Glas irgendwo 5 Meter weit weg von mir und ich schaue die mir erstmal an und dann rücke ich sie näher und schaue, was macht es mit meiner Angst. Und immer wenn die Angst runtergeht, rücke ich sie noch näher und dann im nächsten Schritt, vielleicht in der nächsten oder übernächsten Stunde, nehme ich sie mit dem Glas in die Hand und irgendwann setze ich sie mir selbst auf die Hand, dann streichle ich sie und dann bin ich befreundet irgendwann mal und habe keine Angst mehr. Und so wie du auch sagst, genau, kann man dann sicher auch vorgehen bei anderen Ängsten. Ja. Die Grundtechnik ist immer dieselbe. Ich gehe in die Angst rein, ich konfrontiere mich, die Angst geht hoch und ich merke, wie sie dann eigentlich wieder runtergeht. Und dieses Erleben ist das, was mir dann eigentlich wieder Kraft und Mut gibt für den nächsten Schritt. Und irgendwann mal merke ich, dass eigentlich die Angst gar nicht mehr hochgeht. Irgendwie ist sie dann weg.
Ja, es war mir nur wichtig, das noch zu ergänzen, weil ich habe schon von einem Therapeuten mal gehört, dass er empfiehlt, voll konfrontativ in die Angst reinzugehen und so eine Extremsituation zu schaffen.
Da gibt es aber tatsächlich auch so ein bisschen unterschiedliche Meinungen zu. Die eine sagt, es kann nicht ein zu hohes Maß an Angst geben, weil höher als hoch geht nicht. Und vor allem auch in der höchsten Angst merke ich, dass ich sie überlebe. Und von daher wird manchmal gesagt, du kannst da total in die Vollen gehen. Und andere haben eher den Ansatz, dass man es steigert, wie du es jetzt auch gesagt hast.
Ich finde nur, es ist nicht gerade steigernd für das Verhältnis zwischen Therapeut und Patient.
Ja. Ich glaube, es gibt zum Beispiel jetzt Phobien wie die Flugangst. Also natürlich kann ich mir erstmal auf den Flughafen gehen und ein Flugzeug von außen anschauen und mich reinsetzen und wieder rausgehen. Aber irgendwann, wenn ich drin sitze und die Tür ist zu, dann habe ich keine andere Wahl mehr. Dann ist es quasi die volle Konfrontation in dem Sinne, dass es jetzt abhebt. Da geht es dann gar nicht anders.
Ja, klar.
Dann lass uns nochmal zusammenfassen. Was sind so die wichtigsten Botschaften, die du zum Thema Angst und Angststörung mitgeben möchtest?
Ich würde sagen, dass einem bewusst ist, dass Angst grundsätzlich nicht immer was Schlechtes ist, dass aber Ängste und Phobien nicht man selbst ist, sondern irgendwie auch getrennt von der Persönlichkeit betrachtet werden können.
Mhm.
Weil
du bist nicht die Angst. Ja, ja. Mhm. Ja, dem würde ich mich anschließen. Ängste machen Sinn, sonst würden wir vielleicht also wie ursprünglich vom Säbelzahntiger nicht wegrennen oder vor der Schlange oder der Spinne. Allerdings quasi gibt es ja heute mehr kaum mehr, zumindest jetzt hier bei uns, giftige Spinnen, wobei eine kommt jetzt wieder, glaube ich, gell?
Stimmt.
Ja. Aber trotzdem merkt man, dass wir einfach in unserer Genetik eben noch diese alten Muster drin haben. Aber ein gewisses Maß an Angst kann uns eben motivieren und uns auch antreiben. Und dann kann das aber eben kippen. Und da gibt es nicht diesen eindeutigen Kippmoment oder diese eindeutige Sache, wo wir festmachen können, jetzt sind Ängste ungesund, sondern das ist ein Kontinuum, was fließend ist. Ich würde immer sagen, wenn so 3-4 Wochen vergangen sind und es ändert sich nichts an den Symptomen, würde ich mir immer Hilfe holen. Ich würde bei einer Psychotherapeutin, beim Psychotherapeuten anfragen und grundsätzlich einfach im Kopf haben, dass jegliche Art des Vermeidens die Angst einfach nur größer macht. Man hat eine kurze Entspannung, aber man hat damit die Angst gefüttert und sie ist größer geworden. Ja, in dem Sinne vermeiden wir nicht, stürzen uns rein.
Genau.
Vielen Dank fürs Gespräch, Jakob.
Ja,
und alles Gute dir.
Danke dir auch.
Danke.